Ja, Herr, und so beten wir darum, dass du uns segnest, wenn wir dein Wort hören und wenn ich das sage. Amen. Ihr Lieben, vor 2 Monaten, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, habe ich euch über den schönsten aller Menschen gepredigt, über Adam, den ersten. Es war eine Biografie, seine Lebensgeschichte. Und heute ist die zweite Biografie dran. Und weil man ein Leben eigentlich nur im Rückblick richtig beurteilen und verstehen kann, fange ich konsequenterweise auch von hinten an. 110 Jahre alt ist er geworden. Man könnte sagen, dass er so etwas wie den amerikanischen Traum verkörpert hat. Das heißt, er ist vom Tellerwäscher zum Millionär geworden. Und das haben natürlich auch die vielen Grabredner gesagt. Ein bisschen so eine bombastische Beerdigung wie gestern der Papst. Man konnte das ja auf allen Kanälen beobachten und bestaunen. Und also als unser Mann begraben wurde, da hat man seinen Namen nochmal andächtig über die Lippen rollen lassen und innegehalten, um dem Klang nachzulauschen. Zaphenat Paneach, der Große, unser aller Vater, Lenker unserer Geschicke. Und das Begräbnis war dementsprechend pompös. Eine prunkvolle Sache, ein Politikum, viele Gäste, Staatstrauer war angesagt. Eigentümlich bei der ganzen Sache war nur, und deshalb fange ich auch am Schluss an, eigentümlich war das Schild an seinem Sarg. Da stand drauf, nicht hier zurücklassen. Also bei uns am Friedhof, da steht auf den Grabsteinen, hier ruht Herr Dr. Kommerzienrat Schneider oder Fleischermeisters Witwe Amalie Schönlein oder geistlicher Rat sowieso oder einfach nur Ruhe sanft oder vornehm Requiescat in Pace. Auf dem Schild dieses Mannes, um den es heute geht, stand nicht zurücklassen, nehmt mich mit. Also vielleicht stand das nicht direkt am Sarg oder auf dem Grabstein, aber er hatte das so in seinem Testament festgelegt. Wenn ihr einmal den Wohnort wechselt, räumt mein Mausoleum aus, nehmt mich mit, wenn Gott euch gnädig heimsuchen wird. So hat er es verfügt, schwarz auf weiß. Von Beruf war er Wirtschaftstheoretiker, obwohl er nie Betriebswirtschaft studiert hatte. Er hat es geschafft, in nur 14 Jahren eine Wirtschaftsreform durchzusetzen, die die Besitzverhältnisse im Land komplett auf den Kopf gestellt haben. Indem er nämlich durch ganz geschickte An- und Verkäufe das gesamte ruhende Kapital, das heißt die Immobilien, die Wohnungen, die Häuser und das Ersparte für die Krone aufzukaufen. Und dadurch hat er den Adel entmachtet, die waren plötzlich arm wie die Kirchenmäuse und die Stellung des Königs war ganz groß erhoben. Verheiratet war er mit einer Tochter aus einer einflussreichen Pastorenfamilie. Er hat sie sich nicht ausgesucht, sondern die Ehe war auf höchsten Befehl arrangiert worden. Scheint aber nicht unglücklich gewesen zu sein. Mehr noch, seine Frau scheint die Gabe gehabt zu haben, zu trösten. Also ihr Name hat jedenfalls diese Bedeutung. 2 berühmte Söhne sind aus dieser Ehe hervorgegangen. Die haben sich fröhlich vermehrt, sodass unser Mann am Ende seines Lebens auf eine wuselnde Schar von Kindern, Enkeln, Urenkeln, Ururenkeln blicken konnte, von denen er sicher die Namen nicht mehr alle im Kopf hatte. Und man konnte bald auch nicht mehr leugnen, dass der sagenhafte Reichtum, den er hatte, und das Glück, was er hatte, auch offenbar seinen Söhnen folgte. Wenn man heute zum Beispiel sagen würde, reich wie die Aldi-Brüder, dann hat man damals gesagt, der Herr segne dich wie Ephraim und Manasse. Also Zaphenat Paneach war sein Ehrenname, eigentlich hieß er Josef. Und damit fällt uns natürlich, vermute ich, sofort ein ganzer Rattenschwanz von Vorgeschichten ein zu seiner Beerdigung. Ihr erinnert euch sicher, hoffentlich. Wenn nicht, lest das nochmal nach. In der Genesis, im ersten Buch Mose. Josef war in Haran geboren. Das liegt im Süden der heutigen Türkei. Und es sah lange Zeit so aus, als würde er der Benjamin bleiben, also der Jüngste und Letzte in einer Geschwisterreihe. Vor ihm waren schon 10 Jungs geboren worden und zur Zeit seiner Ankunft waren die ersten von denen schon fast erwachsen und trugen Bart. Aber er war nicht nur der Nachkömmling, sondern er war dazu das einzige Kind der Lieblingsfrau des Vaters. Tja, und damit hatte er natürlich auch einen gewissen Ehrenplatz in der Familienhierarchie. Die Dienerschaft behandelte ihn mit Ehrerbietung und Aufmerksamkeit und die großen Brüder durften ihn nicht schubsen oder kneifen. Für die Mutter war er natürlich der Prinz. Und der späte Triumph über ihre 3 Nebenbuhlerinnen. Und überhaupt herrschte zwischen den Zelten der Frauen eine sehr explosive Stimmung. Die Bibel deutet an, dass diese Konstellation und diese Stellung Josef nicht zum Vorteil gereichte, denn er war verwöhnt, aufmüpfig und dazu auch noch hinterhältig. Er verpetzte seine Brüder so oft er konnte und erzählte frechweg Träume. Zum Beispiel Sonne, Mond und 11 Sterne hätten sich vor ihm verneigt. Ganz ehrlich und ohne Flachs und alle mussten natürlich denken, der erhebt Anspruch auf die Führung der Familie. Sollte Josef, der kleine Gernegroße, etwa Chef über die ganze Familie sein? Und sogar sein Vater konnte da nicht mehr nachsichtig lächeln, sondern tadelte ihn, den Träumer. Und das wurde dann sein Spitzname, der Träumer kommt schon wieder. Als Josef 17 Jahre alt war, platzt die Seifenblase der heilen Familie. Seine Brüder planen einen Mordanschlag auf ihn und werfen ihn in ein tiefes Loch. Geschrien hat er sicher, geweint, gebettelt, aber sie erhören ihn nicht. Aber statt ihn dort verrecken zu lassen, verkaufen sie ihn gewinnbringend an vorbeifahrende Sklavenhändler. Ganoven steht da im hebräischen Text. Ganoven. Und dem Vater erklären sie, der Josef, der wäre gefressen worden von einem wilden Tier. Das muss ein unglaublicher Kulturschock gewesen sein für Josef. Aus der hinteren Provinz, aus Kanaan, nach Ägypten zu kommen, dem Zentrum der Weltmacht. Erst die fremdländischen Gesellen der Karawane mit ihrem unverständlichen Dialekt und dann Ägypten, das Land der Sonne, der Götter, der Tempel und des großen Nils. Vom Land in die Großstadt kommen, vom Beduinenzelt seines Vaters in den Palast eines der hohen Hofbeamten des Pharao. Ich kann nicht alle Einzelheiten der Geschichte erzählen, wie er im Hause des Potiphar zu Ehren kam, weil er so geschickt war und alles besser konnte als die anderen. Wenn Josef etwas anfasste, dann gelang das auch. Und wie dann Frau Potiphar ein Auge auf Josef warf und ihn verführen wollte, der verweigerte sich aber mit dem Hinweis darauf, dass man nicht ungestraft die Ehe brechen darf. Gott will das nicht. Und da verwandelte sich ihre Leidenschaft in Hass. Und sie wirft ihm sexuellen Missbrauch vor. Er fällt noch tiefer als in das Erdloch, nämlich ins Gefängnis. 11 Jahre vergehen seit dem Anschlag auf seine Freiheit. 11 lange Jahre und kein Ende in Sicht. Aber auch im Gefängnis, das wird bald deutlich, dass Josef ein Geschenk des Himmels ist. Denn alles, was er macht, gelingt. Und so wird er nach einiger Zeit zum Oberaufseher befördert. Er deutet dann zwei seiner Mitgefangenen die Träume und einer von ihnen kommt tatsächlich frei, wie Josef prophezeit hat. Der vergisst dann aber ein gutes Wort für ihn einzulegen und wieder schließen sich die Gefängnistore vor seiner Nase. Und er muss weiter noch 2 lange Jahre hinter Gittern schmoren, bis endlich der denkwürdige Tag anbricht, an dem der Pharao einen berittenen Boten schickt, der gefangene Hebräer Josef solle sofort zum Palast kommen und Träume deuten. Und nun beginnt der kometenhafte Aufstieg zum Wirtschaftsberater des Pharao, zum stellvertretenden Regenten, zum Retter Ägyptens. Und so hört sich das an. 1. Mose, Kapitel 41, Abvers 38. Wir finden für diese Aufgabe keinen besseren Mann als Josef, sagte der König. Denn in ihm wohnt Gottes Geist. Er wandte sich an Josef. Gott hat dir dies gezeigt, darum bist du der Klügste und für die Aufgabe am besten geeignet. Meine Hofbeamten und das ganze Volk sollen auf dein Wort hören. Nur ich selbst stehe noch über dir. Ich ernenne dich zu meinem Stellvertreter, der über ganz Ägypten herrscht. Er nahm den Siegelring mit dem königlichen Wappen von seinem Finger und steckte ihn Josef an. Dann gab er ihm kostbare Kleidung und legte eine goldene Kette um seinen Hals. Er ließ ihn den Wagen des zweiten Staatsoberhaupts besteigen und wo immer Josef sich sehen ließ, wurde er von ihm aufgerufen: Werft euch vor ihm nieder und ehrt ihn. So setzte der Pharao ihn zu seinem Stellvertreter über ganz Ägypten. Ich bin der König, sagte er zu ihm, und ich bestimme, dass ohne deine Einwilligung niemand etwas unternehmen darf. Er gab Josef den ägyptischen Namen Zaphenach-Paneach und verheiratete ihn mit Asenath. Sie war eine Tochter Potipheras, des Priesters von Heliopolis. Josef war 30 Jahre alt, als der Pharao ihn zu seinem Stellvertreter machte. Ihr Lieben, ganz viele Fragen drängen sich einem auf, wenn man diese Geschichten nicht nur wie ein orientalisches Märchen liest. Wieso zerbricht der Mann nicht, der als Kind so behütet aufgewachsen ist, so privilegiert und dann in solch einen Abgrund gestoßen wird? Er stürzt ja nicht einfach wie bei einem Unfall, sondern er wird von seinen Stiefbrüdern fertig gemacht. Sie lauern ihm auf, sie nehmen ihn gefangen, sie verprügeln ihn, sie ziehen ihn aus und verkaufen ihn nackt ins Ausland. Wie hat er das bloß geschafft, nicht zu verzweifeln oder verrückt zu werden? Wir hören nicht, dass er geschrien hat, obwohl er das sicher getan hat. Wir sehen nicht, dass er in dieser schrecklichen Situation weint, obwohl er sicher viele Tränen vergossen hat. Wir erfahren nicht, ob er sich gewehrt oder gebetet hat. Jedenfalls erzählt die Geschichte nichts davon. Aber in den 14 Kapiteln der Josefsgeschichte am Anfang der Bibel steht immer wieder, manchmal verdeckt in einem Halbvers, dass ihn der Segen begleitet. Und dieser Segen ist eben nicht so, wie wir uns das oft vorstellen, vordergründig, dass sofort alles gut wird und zu einem Happy End. Sondern der Segen ist so, dass auch in der tiefsten Not irgendwo ein kleines Licht der Hoffnung aufblitzt, dass irgendeine Kleinigkeit passiert, die noch wichtige Folgen haben wird. Und dieser Segen wird da an Josef deutlich, wo er sich nicht einfach in seine Zelle oder in sein Schicksal zurückzieht und schmollt oder Trübsal bläst, sondern wo er sich dem zuwendet, was zu tun ist, wo er eine Aufgabe vor sich sieht, die sich jetzt gerade in dieser Situation stellt. Und wisst ihr, das ist das, was ich von Josef lernen möchte. Nicht tatenlos herumzusitzen und mein Los zu bejammern, sondern etwas ganz Kleines zu tun, wenigstens meinen Schreibtisch aufzuräumen. Wenigstens ein überfälliges Telefonat zu führen. Wenigstens einem Menschen etwas Gutes tun. Dietrich Bonhoeffer hat das, als er im KZ war, in einem persönlichen Glaubensbekenntnis so ausgedrückt. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Schicksal ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Ihr Lieben, könnten wir dazu Amen sagen und sagen, ja, das glauben wir auch? Dass Gott uns durch Leiden gehen lässt und das Leiden uns stählt und dass er gerade dann an unserem Charakter feilt und arbeitet. Denkt mal an all die Schwierigkeiten, durch die wir schon gegangen sind und die uns stark gemacht haben und nicht schwach. Gott ist am Werk. Warum wird die Josefsgeschichte so breit in der Bibel erzählt? War das nötig? Hätte man das nicht in einem Kapitel machen können, statt in 14? Ich denke, wieder muss man genauer hinsehen, um den Grund dafür zu finden. Das ist ja nicht einfach nur aus reiner Lust an einer orientalischen Geschichte geschehen, sondern da wird ein Bogen geschlagen von ganz großer Spannung und den darf man nicht vorauflösen. Es gibt einen Grund, warum die Geschichte so im Detail erzählt wird. An zwei Stellen wird deutlich, worauf Gott offenbar Wert legt. Als Josefs Brüder nach Ägypten gereist sind, wegen der Hungersnot, um Korn zu kaufen, da kommt es plötzlich zur Konfrontation. Also man könnte die Geschichte ja auch so lesen, dass es nur um ein Happy End geht für Josef. Ne? Er kommt aus dem Gefängnis raus und wird ein großer Mann. Nein, jetzt kommt das dicke Ende. Die Brüder kommen nach Ägypten, es gibt eine Konfrontation. Und man spürt förmlich, wie es Josef trifft. Und die Frage ist, soll er sich rächen? Soll er endlich dafür sorgen, dass die Gerechtigkeit ihren Lauf nimmt und dass auf Schuld Strafe folgt? Man spürt förmlich, wenn man die Geschichte liest, wie bei Josef Kopf und Herz miteinander kämpfen. Und ganz am Ende lässt er dann seine Maske fallen. Und er sagt zu seinen Brüdern, die ihn nicht erkannt haben, ich bin doch Josef. Fassungslos standen die Brüder vor ihm, sie brachten keinen Ton heraus. Kommt doch näher, sagte Josef. Und sie kamen zu ihm heran und er wiederholte, ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber ihr braucht euch nicht zu fürchten, macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierhin verkauft habt, denn Gott wollte es so. Er hat mich vorausgeschickt, um euch zu retten. Und ganz am Schluss, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen und zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Deshalb auch am Schluss das Schild an seinem Sarg oder zumindest die Verfügung in seinem Testament. Nehmt mich mit, wenn ihr auszieht, denn ich gehöre zu euch. Gott hat noch Großes mit uns vor. Sein ägyptischer Name heißt Zaphenat-Paneach und es kann mit der Retter übersetzt werden. Und er war ja tatsächlich der Retter, der seinem Volk, seiner Familie und auch den Ägyptern in der drohenden Hungersnot geholfen hat. Er wird der Retter für die ganze Sippe. Er rettet aber seine Brüder nicht nur vor dem Hunger, sondern dadurch, dass er ihnen vergibt. Und Gott zeigt, dass er für sein Volk sorgen kann, wo das Volk noch nicht einmal weiß, dass es in Gefahr ist. Er schreibt eine Lektion in unser Herz durch diese schwere Geschichte, durch die dieser Mann Josef vor fast 3600 Jahren gegangen ist und die er erlitten hat. Gott lässt mit Josef die Hoffnung aufblitzen, es wird einmal einen geben, der unser aller Schuld trägt, die wir nachgeboren sind und der nicht zurückschlägt, sondern vergibt. Und wenn wir genauer hinschauen, dann können wir zwischen den Zeilen dieser Geschichte etwas von Jesus durchschimmern sehen, von seiner geheimnisvollen Sendung in diese Welt, von seinem Leiden und Sterben am Kreuz, von seinem Auferstehen und von dem Sieg über den Tod, von seiner Berufung, von Gottes Fürsorge für uns und von der geheimnisvollen Kraft der Vergebung. Ich habe noch ein Zitat mitgebracht von einem katholischen Theologen, Otto Hermann Pesch. Einem Menschen vergeben heißt nicht, das, was er getan hat, für ungeschehen erachten, nicht wahrhaben wollen oder schlicht vergessen. Vergeben kann unter Umständen bedeuten, gerade nicht zu vergessen. Vergeben heißt, die Vergangenheit eines anderen keinen Einwand dagegen sein zu lassen, dass ich ihn annehme. Vergebung heißt nicht das Ja zu einer vergangenen Schuld, wohl aber das Ja zu einem Menschen mit seiner vergangenen Schuld. Und das möchte ich gerne von Josef lernen. Zwei Punkte. Das erste ist nicht tatenlos rumzusitzen und zu jammern, sondern zu hoffen und anzupacken da, wo ich anpacken kann. Ich glaube nicht an ein Schicksal, sondern dass Gott aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten, dass er darauf wartet und dass er antwortet. Und das Zweite, was ich von Josef lernen möchte, ist, nicht vergangene Schuld anzurechnen, wohl aber Ja zu einem Menschen zu sagen, und zwar mit seiner vergangenen Schuld. Und ich frage euch, wie viel haben wir zu vergeben? Wie viele Menschen haben etwas an uns verbrochen? Und es beschwert uns. Ja zu einem Menschen sagen, und zwar mit seiner vergangenen Schuld. Denn Vergebung schafft Leben. Und durch Vergebung lebe ich. Und durch Vergebung werden wir in Ewigkeit leben und mit Jesus Christus vereint sein. Lasst uns doch die Vergebung annehmen und sie denen geben, die an uns Böses getan haben. Amen.